Gottesdienstbesucher, liebe Zuschauer, ich begrüße euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute. Ein besonderer Dank geht an Anne Schnurr, die diesen Gottesdienst heute leitet. Ganz herzlichen Dank für deinen Dienst, liebe Anne. Der Wochenspruch zum 21. Sonntag nach Trinitatis steht in Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Opferbeutel ist heute wieder bestimmt für die Diakonie in der eigenen Gemeinde. Die Ausgangskollekte geht an die Evangelische Allianz. Herzliche Einladung nach diesem Gottesdienst zum Kirchkaffee im Gemeindehaus gegenüber. Der nächste Gottesdienst am 27.10. findet um 10 Uhr bei den Baptisten in Holzhausen statt. Zu Gast ist Andreas Malessa, Radiojournalist bei den ARD-Sendern und evangelisch-freikirchlicher Theologe. Zwei Vorhinweise. Am Reformationstag, Donnerstag, den 31. Oktober, findet der Reformationsgottesdienst als regionaler Gottesdienst um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Burbach statt. Zu Gast ist hier der Leiter des Pastoralkollegs Dr. Böhlemann aus Willigst. Das Frauenfrühstück Cappuccino für die Seele am 2.11.24 geplant in Niederdresselndorf kann wegen gesundheitlicher Probleme im Team leider nicht stattfinden. Nach den Gottesdiensten am 3. November in Holzhausen und am 10. November in Niederdresselndorf wird es wieder einen Büchertisch geben mit christlicher Literatur und Kalendern. Verstorben sind in unserer Gemeinde zwei Gemeindeglieder. Aus Holzhausen verstarb Herr Erwin Menk im Alter von 89, fast 90 Jahren. Die Trauerfeier findet morgen, Montag, den 21. Oktober um 13.30 Uhr in der Kirche Holzhausen statt. Anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof in Holzhausen. Danach lädt die Familie zum Kaffee ins Gemeindehaus Holzhausen ein. Aus Niederdresselndorf verstarb Wilfried Schneider im Alter von 85 Jahren. Die Beisetzung ist am Dienstag, den 22. Oktober um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Niederdresselndorf. Den Angehörigen zum Trost und als Zeichen der Hoffnung möchte ich folgendes Wort von Corrie ten Boom mit auf den Weg geben. Dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt noch. Wir singen jetzt das Lied Du hast uns hergerufen aus dem Gesangbuch 168, die Strophen 1 bis 4.
Thank you. Wir lesen miteinander den Psalm 23 in der Übersetzung der Basisbibel. Ich denke, es wird gezeigt. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts, obgleich ich mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erfrischet meine Seele, führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wir antworten darauf mit einem Vers aus dem Lied »Erfreue dich, Himmel«, zweimal gesungen. Gott, wir sind hier heute Morgen wieder versammelt, weil wir Zuspruch suchen für unser Leben, weil wir glauben wollen, dass das, was wir sehen, nicht alles ist, weil wir Sehnsucht haben nach guten Worten und heilsamen Erfahrungen. Wir bitten dich, richte uns auf in allem, was uns belastet und traurig macht. Hilf uns zu einem Glauben, der uns frei macht und zum Leben führt. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Ich lese aus den Sprichwörtern 4, Vers 20 bis 27. Mein Sohn, pass auf, was ich zu sagen habe. Spitz die Ohren und hör auf meine Worte. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn diese Worte bedeuten Leben für jeden, der ihren Sinn erfasst. Sie sind eine Arznei für den ganzen Körper. Folge deinem Herzen mehr als allem anderen. Denn davon hängt dein Leben ab. Lass deinen Mund die Wahrheit nicht verdrehen. Nichts Verkehrtes soll über deine Lippen kommen. Lass deine Augen gerade ausblicken. Richte deinen Blick auf das, was vor dir liegt. Gib Acht, dass dein Fuß in der Spur geht. Bewege dich nur auf sicheren Wegen. Biege nicht ab, nach rechts oder links. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Wir singen jetzt das Lied Wort, das lebt und spricht. Aus dem evangelischen Gesangbuch 592, Vers 1 bis 3. Und dabei geht der Opferbeutel herum.
Segne du jetzt bitte mein Reden und unser Hören. Rede du selbst mit jedem Einzelnen von uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben vieles in unserem Leben schon erlebt, von klein auf immer mehr gelernt von unseren Eltern und anderen Menschen. In der Schule, aus Büchern, aus dem Fernsehen haben wir auch manches aus vergangenen Zeiten erfahren. Oft versuchen wir uns die Gegenwart mit Vergangenem zu erklären. Wie waren die Menschen früher? Was haben wir davon beibehalten und können immer noch davon lernen? Auch die Bibel erzählt uns alte, uralte Geschichten. Unser Predigttext steht im Alten Testament. Es ist eine 3000 Jahre alte, längere Geschichte. Versuchen wir trotz heutzutage ganz anderer Umstände etwas für uns in diesen Worten zu finden. Der Predigttext steht im 1. Samuel, es geht um die Salbung Davids. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange wirst du noch traurig sein wegen Saul? Ich habe ihn doch verworfen. Er soll nicht mehr König sein über Israel. Jetzt füll dein Horn und geh. Ich schicke dich zu Isai nach Bethlehem. Unter seinen Söhnen habe ich einen gesehen, den ich als König haben will. Samuel sagte: Ich kann das nicht tun. Wenn Saul davon hört, bringt er mich um. Der Herr sagte: Feiere eine Opferfeier und sage einfach, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Zu dieser Opferfeier sollst du Isai einladen, dann lasse ich dich wissen, was du tun sollst. Du sollst mir den zum König salben, den ich dir nennen werde. Samuel tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Ältesten der Stadt Bethlehem fragten: Bedeutet dein Kommen etwas Gutes? Ja, etwas Gutes. Ich will dem Herrn ein Schlachtopfer darbringen. Bereitet euch vor, heilig vor Gott zu treten. Dann kommt und feiert mit mir. Samuel lud auch Isai und seine Söhne zum Opfer ein und sorgte dafür, dass sie heilig vor Gott traten. Isai hatte 8 Söhne. Und als Samuel den Ältesten Eliab sah, dachte er bei seinem Anblick: Das ist er, der neue König. Doch der Herr sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine große Gestalt. Ich habe ihn nicht in Betracht gezogen. Denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere. Der Herr aber sieht auf das Herz. Ich erzähle jetzt nur in Kurzform, dass noch weitere 6 Söhne Isais vorgestellt wurden. Aber auch diese hatte der Herr nicht erwählt. Dann fragte Samuel: Waren das jetzt alle deine Söhne? Isai antwortete: Es fehlt nur noch der Jüngste, der hütet gerade die Schafe. Schick einen, der ihn holt, sagte Samuel. Dieser Jüngste hieß David und er wurde gebracht. Der Herr sprach: Das ist er. Salbe ihn zum König. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern zum König. Da kam der Geist des Herrn zu David an diesem Tag und auch in Zukunft. Und Samuel machte sich auf den Weg nach Hause. Er hatte seine Aufgabe erfüllt. Amen. Bei diesem alten Text hören wir von Gefühlen und Erinnerungen, die auch zu unserem Leben gehören. Wir kennen Trauer, Angst und auch Mut. Damit ist diese Erzählung heute noch aktuell, auch wenn wir nichts mit Schlachtopfern oder der Wahl zu einem König zu tun haben. Der erste Satz des Predigttextes, wie lange willst du noch traurig sein, erinnert an Worte, die auch von Vater oder Mutter gesprochen sein könnten, die sie zu ihren Kindern sagen. Du brauchst nicht länger traurig sein, das Alte ist vergangen, es soll alles besser werden. Schon der Prophet Jesaja verkündet Gottes Worte: Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Für Samuel wird etwas ganz Entscheidendes beendet. Und er ist traurig darüber, weil das Abschiednehmen von König Saul hier heißt: Woran kann ich mich dann orientieren? Kann das, was bis jetzt als wichtig vorgegeben war, weiterhin wichtig bleiben? Ich habe Angst vor dem ganz Neuen, Unbekannten. Der Prophet Samuel, der angesehene Prophet und Richter, hört hier Gottes Worte als innere Sprache, als Trost, weil er auf sein Herz hört. Folge deinem Herzen mehr als allem anderen, so hörten wir vorhin in den Worten der Schriftlesung. Als Überschrift steht darüber: Achte mit allen Sinnen auf deinen Weg. Gott ist nicht stumm geworden. Er spricht auch mit uns. In der Bibel sind seine Worte zwischen den Zeilen zu lesen, in unserem Alltag als Gedanken, Ahnungen, Warnungen oder Träume zu spüren. Wie oft fragen wir uns: Was ist richtig, was ist falsch? Was macht Sinn, was ist sinnlos? Wir schränken uns sehr ein, wenn wir nur unseren verkopften Verstand benutzen. Hört auf euer Herz, sagt uns deshalb die Bibel. Samuel wird hier also zuerst auf seine Trauer angesprochen. Er muss von Altbekanntem Abschied nehmen. Dieses Gefühl kennen wir unter ganz anderen Umständen auch. Alle von uns könnten davon etwas erzählen. Vielleicht so: Plötzlich lebte ich in einer anderen Umgebung, musste von alten Freunden Abschied nehmen. Die Berufsausbildung war ganz neu. Der Beruf und der Abschied davon. Der Abschied von der Jugend. Und der schwere Abschied durch den Tod eines geliebten Menschen. Das alles und noch viel mehr gehört dazu. Wir finden es, wie die Menschen damals, viel einfacher, das Altgewohnte festzuhalten, weil das Neue Angst macht, traurig und fremd ist. Und doch gehört zu unserem Leben auch oft: Lerne zu akzeptieren, dass das Alte endgültig vorüber ist und es kein Zurück gibt. Das Leben geht weiter und du hast neue Aufgaben. Samuel hört in seinem Herzen, es wird einen neuen König geben und du wirst ihn salben. Wir sehen hier, wir Menschen sind an Gottes Werk beteiligt. Dazu soll Samuel nach Bethlehem gehen. Dort lebt Isai und von seinen 8 Söhnen hat Gott den neuen König ausgesucht. Geh und tu, was ich dir sage. Nach der Trauer kommt jetzt noch die Angst. Samuel fühlt sich bedroht. Der alte König wird mich umbringen. Ich kann das nicht tun, heißt deshalb zunächst die Antwort von Samuel. Diese Verantwortung ist zu groß. Auch wir kennen in anderer Form Angst vor unterschiedlichen Gefahren, mit denen wir leben müssen. Samuel fällt eine Lösung ein. Gott sagt zu ihm, feiere eine Opferfeier. Sage einfach, dass du gekommen bist, weil du dem Herrn ein Opfer darbringen willst. Alle menschliche Schuld wird mit einem Opfer zur Unschuld, sodass die Menschen heilig vor Gott treten können. Dazu wird auch Isai kommen und ich sage dir, welcher der Söhne der neue König sein soll. Ich stelle mir vor, dass Samuel hin und her überlegt, ob er das wirklich riskieren kann. Hier ist eine Entscheidung genannt, die wie viele im Leben nicht so schnell getroffen werden kann. Wie oft müssen wir auch überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Ist das ratsam? In unserem Text heißt es dann, Samuel tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Sein Vertrauen zu Gott war größer als seine Angst. Er ging nach Bethlehem. Dort wurde er gefragt, was er vorhat, ob es etwas Gutes ist. Und es wurde ihm zugelassen, ein Opfer für Gott zu bringen, nachdem er auch Isai und seine Söhne dazu eingeladen hatte. Nacheinander werden sie Samuel vorgestellt. Und schon beim Anblick des Ältesten dachte er, das ist der neue König. Er ist groß, er scheint stark zu sein. Diese Äußerlichkeiten gefielen ihm. Doch Gott sagte zu Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Zu diesem Satz gehört das Wort aber. Dieses Wort zeigt einen Widerspruch, 2 unterschiedliche Seiten. So denken und handeln die Menschen, aber Gott handelt anders. 7 Söhne werden Samuel vorgestellt, aber keiner davon soll König werden. Doch Samuel weiß, es sind doch eigentlich 8. Er fragt, waren das jetzt alle? Isai, der Vater, antwortet, es fehlt nur noch der Jüngste, der hütet gerade die Schafe. Das ist also ein Hirte und er heißt David. Er wird schließlich geholt. Der Herr sprach, das ist er, salbe ihn zum König. Bei dem 8. Sohn ist es wichtig, die Zahl 8 näher zu bedenken, da sie ganz Wesentliches aussagt. In der Bibel, im Altertum, bedeuten die Zahlen mehr, als wir sie verstehen. Mit diesen Zahlen werden schon Worte gedeutet. Die 8 heißt auch Neuanfang und Glück. Im 1. Buch Mose wird berichtet, dass 8 Menschen in der Arche gerettet wurden. Es gibt die 8 Seligpreisungen. Taufkapellen wurden oft als Zeichen für einen Neuanfang als Achteck gebaut. 8 hat auch mit Hilfsbereitschaft gegenüber den Schwachen zu tun. Sie hat als Zahl geschrieben, keinen Anfang und kein Ende. Ja, sie ist eine Quelle der Hoffnung. Dieses Wissen über Zahlen hat in unserem Denken kaum noch eine Bedeutung. Die Bibelsprache hat uns oft mehr zu sagen als unsere Sprache. Auch der Name David hat, wie jeder Name in der Bibel, eine Bedeutung. Er heißt, der von Gott Geliebte. Und dann folgt noch ein besonderes Bild. Der achte Sohn ist Hirte. Er ist sehr unscheinbar, wurde fast vergessen und übersehen. Auch hier zeigt sich der Unterschied zwischen menschlichem Denken und der Weisheit Gottes. Was wir Menschen oft nicht beachten, vielleicht sogar verachten, kann bei Gott ganz wertvoll sein. Dieses Verhalten Gottes zieht sich in vielen Beispielen durch die ganze Bibel. Und hier erwählt Gott David, den jüngsten und unerfahrenen Sohn eines ganz gewöhnlichen Vaters, und macht ihn zum König seines Volkes. Die Letzten können bei Gott also wirklich die Ersten sein. Vielleicht können wir damit auch manches in unserem Denken korrigieren. Oder werden wir nicht auch mehr oder weniger wert, wichtig oder unwichtig, angesehen oder nicht? Schauen wir doch die Menschen, die wir kennen, einmal nachdenklicher an. Der oder die. Was bedeuten sie uns, wenn wir nicht nur das Äußere, ihre Rolle betrachten? Nach der Salbung zum König heißt es: Der Geist des Herrn geriet über David. Wir können das in den vielen Psalmen, die David zugeschrieben werden, sehen. Wir hatten schon am Anfang den bekannten 23. Psalm von David gelesen. In den weiteren vielen Psalmen bittet er auch um die Begleitung und Hilfe Gottes, sagt Dank und betet Gott an. Aber auch Zweifel werden genannt. Warum verbirgst du dich vor mir? David ist auch als der bekannt, der mit einem kleinen Stein den gefürchteten Riesen Goliath besiegte. Und er war der König, der Jerusalem mit dem Berg Zion zu seiner Hauptstadt machte. Man erkennt ihn aber auch als Menschen, der nicht fehlerlos ist. Die Bibel berichtet davon in ganz ehrlichen Geschichten. Das war die Geschichte von der Erwählung und Salbung von David zum König. Von Samuel, dem Propheten, ist in unserem Text nach der Salbung Davids zum König keine Rede mehr. Er hat seine Aufgabe erfüllt und verließ Bethlehem. Es war eine Geschichte aus dem Alten Testament, in der wir in alter Zeit menschliche Gefühle entdeckt haben, die auch etwas mit unserem Leben zu tun haben. Die Botschaft aus dieser Geschichte wird im Neuen Testament noch verstärkt. Der Name Jesus heißt Heil, Rettung, und hier wird Jesu Leben erzählt. Jesus wird mehrfach Sohn Davids genannt. Mit dem Königreich Davids wird auch das Warten auf den Messias verknüpft. Und wir erkennen sehr viele Parallelen von David und Jesus. Etwa 1000 Jahre nach David wurde in der Stadt, in Davids Stadt Bethlehem, unscheinbar in einem Stall Jesus geboren. Das Bild des Hirten David wird weitergetragen. Hirten waren die ersten, die Jesus in Bethlehem als Kind angebetet haben. Jesus sagte später von sich: Ich bin der gute Hirte. Und Jesus sah nicht nur das Äußere des Menschen an. Durch ihn wird gezeigt, dass Gott das Herz, das Wesentliche ansieht. Er heilte Kranke und Schwache, auch Ehebrecher und geldgierige Zöllner hatte er im Blick. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Bei ihm erfahren wir Wertschätzung, keine Verachtung. Mir ist dabei die Kirche des Klosters Maria Laach eingefallen. Wenn man sie betritt, wird man sofort von einem großen Bild Jesu angeschaut. Alle werden liebevoll angeschaut. Auch die Zahl 8 wird bei Jesus wieder wichtig. 8 als Zahl für Neuanfang und Auferstehung. Siehe, ich mache alles neu, heißt ein Wort Jesu. Und Es ist kein Opfer mehr nötig, um vor Gott rein zu sein. Jesus will durch sein Opfer am Kreuz unsere Schuld vergeben. Die Worte auf dem Kreuz hießen INRI, Jesus von Nazareth, König der Juden. So wie David den scheinbar unbesiegbaren Riesen Goliath besiegt, so siegt Jesus durch seine Auferstehung von den Toten über den Tod. So wurde die uralte Geschichte von David durch die Geschichte Jesu verstärkt. Und wir können diese Vergangenheit mit unserer Gegenwart verknüpfen. Unsere Zukunft hat schon lange begonnen. Die uralte Geschichte erzählt von Trost in der Trauer, Mut, wenn wir Angst haben, dem Sinn unseres Lebens, dem Sieg über den Tod und Liebe für alle Menschen. Diese Worte bedeuten Leben für jeden, der ihren Sinn erfasst, so hieß es in der Schriftlesung. Wir kennen sie und immer wieder aufs Neue wollen sie von uns wahrgenommen werden. Sie galten von Anfang an, sie gelten immer noch, sie gelten ewig, sagt Jesus als große Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. In diesem Sinne sprechen wir das Glaubensbekenntnis heute in etwas anderer Form und erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, der aus meinen Ängsten Hoffnung macht und der aus meiner Hoffnung Glauben macht, der den Streit schlichtet, den ich mit mir selbst führe, indem er mir Kraft schenkt, positiv zu denken. Von Jesus habe ich gelernt, dass jeder Gaben hat, ohne perfekt zu sein, dass jeder Fehler macht, die man ihm vergeben kann, und dass jeder für seine Taten gerade stehen muss. Ich glaube an den Heiligen Geist, der mir Freiheit schenkt, um mein Herz zu eröffnen und mit offenen Armen durchs Leben zu gehen, dessen Spur die Liebe ist. Amen. Wir singen das Lied »Du gibst das Leben«. Wir danken und bitten und erheben uns dazu. Herr, an dich glauben wir, der du schon ewig warst, der du bist und ewig sein wirst. Dafür danken wir und beten dich an. Deine Worte erreichen uns oft als innere Stimme. Lass sie nicht dadurch vergeblich sein, dass wir sie kennen, aber nicht wahrnehmen, dass wir sie hören und nicht tun. Herr, du vergibst uns unsere Fehler und unser Versagen. Das macht uns froh und wir danken dir dafür von Herzen. Herr, wir danken dir auch für die Wunder und die Schönheit in der Natur. Wir sehen aber auch die Vergänglichkeit in unserer Welt und die großen Probleme darin. Wir bitten für ein gutes Miteinander in unseren Familien. Wir bitten auch für Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit mit Nachbarn, Kollegen und Freunden. Wir bitten für die Menschen, die krank sind und die Leid tragen. Wir denken dabei auch an die Angehörigen von Erwin Menk und Wilfried Schneider, die in unserer Gemeinde verstorben sind. Tröste du sie als ein Gott, der das Leben verheißt. Mache auch uns zu Menschen, die trösten und Mut machen. Wir bitten für unsere Welt, in der sich viel Hass ausbreitet und schlimme Kriege herrschen, wo Zerstörung, Mord und Totschlag oft im Vordergrund stehen. Gib ein Zuhause denen, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich als Gott der Liebe und Gerechtigkeit, lehre die Mächtigen, dem Frieden zu dienen und nicht der Macht und Zerstörung. Komm, Herr, wir brauchen dich auf der dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller werde. Amen. Wir beten mit den Worten Jesu, des Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit Gottes Segen wollen wir den Sonntag und die kommende Zeit erleben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Die Orgel schließt mit einem Segenslied.